Hallo, hier spricht das Carlos.
Ja, hallo, hier spricht das Carlos. Herzlich willkommen zur 1420. Sendung des Carlos-Fensters hier. Herzlich willkommen. Radio X, Sie hören uns auf 91,8 UKW, auf DAB Plus und das Beste www.radiox.de, dem Livestream. Da sind wir dann nicht ein nicht kommerzieller Lokalsender. Normal auf UKW sind wir nur rund um Frankfurt, also von Friedberg bis Weiterstadt, von Taunuskamm bis nach Hanau kann man uns gerade so hören. Ansonsten ein Internet anschalten, das klappt das immer. Das Gallusfenster ist ein Magazin aus dem Gallus mit Informationen, Studiogästen, Beiträgen aus Initiativen, Projekten, Vereinen der drei westlichen Stadtteile mit dem G, dem Gallus, dem Gutleut und Griesheim. Das Gallusfenster wird gesendet jeden Dienstag von 16 bis 17 Uhr, egal, auch an Weihnachten und sowas. Das geht 1420 Sendungen durch. Es kann natürlich bei Ihnen auch Mittwoch sein. Dann sitzen wir aber nicht in unserem Studio hier in der Kurfürstenstraße 18, sondern wir sitzen am Frühstückstisch und hören die Wiederholung vom Band. Mein Name ist Winfried Becker, ich komme vom Gallustheater und mir geht's ganz schlecht heute. Oh, seit heute Morgen, Dienstag, dem 5. November, ist mir ganz, ganz, ganz übel. Ich gucke schon, aber jetzt werden die Wahllokale in USA gerade geöffnet und ich habe so eine Angst. Also, dass das schief gehen kann, das ist für uns nicht egal, glaube ich, ob Trump oder Kamala Harris gewählt werden. Und es ist... Wir reden da vielleicht später jetzt noch im Laufe der Sendung darüber. Falls Sie aber irgendwie eine Initiative haben, falls etwas Wichtiges passiert in Frankfurt, politisch, kulturell oder auch irgendwie die Gesellschaft betreffend, dann rufen Sie mich doch bitte an im Gallustheater unter der 65 80 60 20. Da gibt es auch eine Anrufbeantworter, da können Sie drauf sprechen. Dann rufe ich Sie zurück, dann reden wir über Ihr Thema. Und vielleicht sind Sie dann mein nächster Gast, meine beiden heutigen Gäste. So lief das nämlich. Wir haben uns unterhalten, haben gesagt, wir würden gerne mal zu denen in die Sendung kommen. Und schon, heute sind sie da und das Thema ist brennend aktuell. Aber bevor ich darauf eingehe und Sie ihn vorstelle, machen wir ein wenig Musik. So, hier sind wir wieder im Gallusfenster und heute geht es eigentlich anlässlich einer Veranstaltung, die jetzt am kommenden Samstag von 13 bis 16 Uhr im Dominikanerkloster stattfindet. Da haben mich die Leute angesprochen und ich finde es ein wichtiges Thema und finde es ganz toll und habe gesagt, ja, natürlich kommt zu mir in die Sendung. So, ich begrüße als erstes Herbert Storm. So, Herbert, würdest du dich kurz mal vorstellen?
Ja, gerne. Also erstmal heiße ich Herbert Storm mit N hin, wie November.
Passt ja zur Jahreszeit.
Ja, ja.
Und bin Vorsitzender von Business Crime oder darf der Vereinigung Vorsitzender, ein gemeinnütziger Verein, der vor 33 Jahren gegründet worden ist und also schon eine lange Geschichte hinter sich hat, vielleicht zu Unrecht nicht genügend wahrgenommen worden ist. Kann aber daran liegen, dass wir mit unseren 120 Mitgliedern, die wir deutschlandweit und zum Teil auch im Ausland haben, eben doch einer der kleineren sind. Mhm. Allerdings insofern schwergewichtig, als wir das Thema Wirtschaftskriminalität bearbeiten, das zwar auch von anderen bearbeitet wird, aber nicht in dieser Intensität und nicht mit diesem Aspekt, nämlich zu zeigen, dass diese Wirtschaftsordnung zu Wirtschaftskriminalität neigt, und zwar vom System her.
Okay, da reden wir dann dran. Das muss noch belegt werden. Mein zweiter Gast ist der Rainer Diederich. Vielleicht stellst du dich auch gerade selber vor.
Ja, ich bin Vorsitzender der Kunstgesellschaft und auch seit 90er Jahren Mitglied von Business Crime Control. Hing damit zusammen, dass der Gründer von Business Crime Control, Hans See, Kollege am Fachbereich Sozialarbeit der Fachhochschule war und mich sozusagen geworben hat, schon ganz früh. Und bin dann später eingestiegen in die Zeitschrift des Vereins, auch in der Redaktion. Und Außerdem macht mein Verein Kunstgesellschaft zusammen mit Business Crime Control seit 2006 Matineen zu kulturellen und politischen Themen. Da kann ich nachher noch was zu sagen.
Ja? Ja, genau. Wir sind ja schon fast ein bisschen da eingestiegen. Seit wann gibt es das und aus welchem Grund wurde es gegründet? Es ist schon fast beantwortet worden. Warum ist Business Crime Control so wichtig?
Naja, wenn man sich die Liste derer anguckt, die schon mal die Gründungsmitglieder waren, da ist zum Beispiel Dieter Schenk, der war Leiter der Stabsstelle Interpol des Bundeskriminalamts, Manfred Such, Kriminalhauptkommissar, Rolf Knecht,
Bundestagsabgeordneter der Grünen damals.
Rolf Knecht, ehemaliger Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei Honeywell und so weiter. Dann sind das alles Personen, die mit Untersuchungen und Prozessen zu tun hatten, die in die Richtung Wirtschaftskriminalität gegangen sind. Und es war das Erscheinen des Buches Kapitalverbrechen unseres Ehrenvorsitzenden C. 1990, der Auslöser mit.
Also Leute, die richtig vom Fach sind und die anscheinend viel darüber wussten, was da alles anhängig ist.
Naja, es ist vorrangig eine Verbindung, was ich daran schätze, eine Verbindung zwischen Theorie und Praxis. Das heißt, Analysen machen ja viele, aber es war immer auch verbunden mit Prozessen oder Prozessbegleitung. Davon wurde ja auch im Fernsehen teilweise berichtet, Holzschutzmittelprozess und so weiter. Wir haben auch eine ganze Reihe Preise vergeben für sogenannte Whistleblower oder Leute, die überhaupt darüber sich getraut haben zu berichten. Und wir haben damals schon gemerkt, dass es schwer ist, Ermittlungen zu führen, was auch dazu geführt hat, dass nicht nur die Frau Brohilker, die wir am Samstag bei unserer Fachtagung haben, von ihrem Amt quasi zurückgetreten oder ausgeschieden ist, sondern es gab es davor auch schon, dass Staatsanwälte aus Frust oder aus ungenügenden Bedingungen, die sie erfahren haben, dann aus ihrer Tätigkeit ausgeschieden sind und sich publizistisch oder anderweitig dazu geäußert haben.
Das heißt, im Amt werden einem so Barrieren gebaut oder Leitplanken gesetzt, sodass man gar nicht, wie es der Auftrag der Staatsanwaltschaft ist, nämlich Verbrechen nachzugehen, dass man gar nicht so weit kommt, um das auszuräuchern, hätte ich fast so gesagt, aber dass man wirklich das vor das Gericht bringt und zur Anklage bringt.
Also da haben wir jetzt aber ein weites Feld angeschnitten, weil um nur mal eine Zahl zu nennen, alleine die Zeit, die für Ermittlungen zur Verfügung steht, die eine Staatsanwalt zur Verfügung hat, sind 16 Minuten. Das wurde uns von einer Rechtsprofessorin unlängst auf einer Tagung vermittelt. Und es gibt im Gegensatz zu den USA zum Beispiel, ist bei uns das Wirtschaftskriminalitätsrecht fast gar nicht vorhanden. Das heißt, es ist auf ein individuelles Fehlverhalten zugeschnitten und nicht auf Firmenfehlverhalten.
Weil wir wissen Monsanto und sowas, dass in den USA richtig heftig gestritten wird und auch ganz drastische Strafen bei kriminellen Handlungen oder bei Handlungen, die nicht in Ordnung sind und dem Gesetz widersprechen. Und das ist in Deutschland nicht so sehr?
Nein, für mich war interessant, im letzten Jahr auf der letzten Fachtagung hatten wir den Sprecher oder Vorsitzenden der Kriminalbeamten in Deutschland. Ja. Und er sagte, wir in Deutschland befassen uns mit dem, was uns andere Länder über den Zaun werfen. Wörtliches Zitat. Das sagt, glaube ich, alles. Ja. Da war auch ein gewisser Frust drin.
Ja, aber warum ist das deutsche Gesetzbuch so wirtschaftsfreundlich, so wirtschafts...
Man kann das schon auf den Punkt bringen. Ich möchte erst mal erinnern an den Fall der vier hessischen Steuerfahnder, die psychiatrisiert worden sind. Sie kennen das noch von Bebenburg-Thieme.
Ja.
Ausgekocht heißt das Buch.
Ja.
Und sie sind bis heute nicht rehabilitiert.
Ja.
Es ist zwar zugegeben worden, dass es nicht rechtmäßig war und das Gutachten, was der Psychiater angefertigt hat, war rechtswidrig. Aber es ist passiert und es hängt damit zusammen, um Ihre Frage kurz zu beantworten. Bei uns bewegt sich die Politik zwischen Steuerförderung, also Wirtschaftsförderung hin und her und Betriebsprüfung. die ja eigentlich untersuchen sollen, ob Firmen sich an die Gesetze halten,
ja,
und dem Staat die Mittel, die er dringend braucht, da brauche ich, glaube ich, das brauche ich nicht weiter ausführen, sieht man jetzt an der Haushaltsdebatte im Bund, dass er diese Mittel kriegt,
ja,
steht beim Staat immer gegen Wirtschaftsförderung. Manche sehen in der Politik sogar die Betriebsprüfer und die Steuerfahnder als Wettbewerbshinderer. Das heißt, sie schwanken hin und her, ob sie das überhaupt betreiben sollen, das Geschäft. Also ob sie ihr eigenes Geschäft betreiben sollen.
Ja, also weil mir geht es gerade so schlecht, weil ich sehe, dass die Oligarchen in Amerika die Politik bestimmen. Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, macht massivst Wahlkampf. Und ich denke, Mann, Jeff Bezos, kauft mal die Washington Post, die liberale Zeitung, und verbietet denen dann, eine Wahlempfehlung zu machen, sodass dann ein paar Journalisten gekündigt haben. Das bedeutet ja auch ganz schön viel. Das heißt, da denke ich, ja, da regiert wirklich nur das Geld. Wie kann auch nur ein Milliardär dann zum Präsident einfach so sich aufstellen lassen? Der Nächste wird Elon Musk sein, wenn Trump. Und da ist eine Staatsanwältin dagegen. Also mir geht es so den ganzen Tag ganz schlecht. Und dann denke ich, naja, dieses Regime da in der, oder dieses System in Amerika. Aber bei uns ist es nicht besser.
Also Sie haben einen wichtigen Punkt angeschnitten. Das ist auch ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt von Business Crime Control, von dem Verein. Dass wir nämlich nicht diese sogenannte Neiddebatte führen. Dass wir sagen, wir wollen eine Umverteilung, also die Umverteilung von unten nach oben stoppen und umkehren. Sondern wir gehen in den Demokratiesektor. Wir gehen da rein, dass wir sagen, wer so viel Geld anhäuft, Sie haben es ja gerade selber gesagt, in den USA ist ja hier auch so, der kann sich die Medien kaufen, er kann sich die Politik kaufen, er kann sich selber in die Politik reinsetzen. Mhm. Die ganzen Gutachten, die gemacht werden und so weiter, bis hin in die Steuerrichtlinien, die dann Cum-Ex verhindern sollen, die werden von denen geschrieben, die es vorher eingebrockt haben.
Mhm. Ich würde aber nicht die Verteilungsfrage so abtrennen, wie das eben vielleicht fälschlicherweise von mir verstanden wurde, wie du es sagst. Natürlich ist es eine entscheidende Sache, es sind die Machtfragen oder die Demokratiefragen. Ne? Genau. Gibt es sowas wie eine Demokratisierung in der Wirtschaft, die ja im Grundgesetz eigentlich gefordert ist? Wirtschaft soll dem Allgemeinwohl dienen, steht da. Ja. Wenn nicht, kann man sogar vergesellschaften und so weiter. Aber ich wollte noch einen kurz auch nochmal zurück auf einen langjährigen Vorsitzenden von uns, Erich Schöndorf. Der war Staatsanwalt in Frankfurt im Holzschutzmittelprozess. Jahrelang wurden hochgiftige Holzschutzmittel verkauft. Und nach langen, langen Jahren hat er sogar ein Urteil erwirkt. Ja. Mhm. Aber das ging trotzdem fast aus wie Sornberger Schießen mit Geldstrafen. Und er war so frustriert, ja, dass er den Job als Staatsanwalt auch hingeworfen hat und an die Fachhochschule Frankfurt ging als Dozent. Also im Umweltstrafrecht. Und ja, also um das nochmal zu ergänzen, was du vorhin gefragt hast, auch wenn man erfolgreichen Prozess geführt hat, ist noch lange nicht klar, dass wirklich sehr viel bewirkt ist. Ne?
Das heißt, so dieser Abscheu, der Blick voller Abscheu nach Amerika ist nicht gerechtfertigt. Ich muss mir an die eigene Nase fassen und sagen, in Deutschland, also würdet ihr sagen, in Deutschland ist es verdeckter, es sind vielleicht keine Milliardäre, die hier die Politik bestimmen, aber die bestimmen die Rechtsprechung, die bestimmen, oder wie könnte man es ausdrücken?
Ja, also an Gesetzgebungsverfahren sind regelmäßig Berater. Wir haben ja die großen vier, PricewaterhouseCoopers, bei den Anwaltskanzleien Freshfields, KPMG. KPMG ist in Frankfurt bei Varisano im Klinikbereich mit Gutachten tätig. Sie stellen überall die Weichen. Sie liefern die Gutachten, sie liefern die Vorschläge. Das heißt, wir erleben Politiker, die oft nur gewählt werden wollen. Sie wollen gewählt werden und das Amt innehaben, haben aber keine Ahnung von den Sachen. Vielfach keine Ahnung. Und dann holen sich Berater.
Aber und könnte es auch BlackRock sein? Es gibt einen prominenten... Oh.
Sie sagen es.
Ja, ja, es gibt einen prominenten Politiker, der
Friedrich Merz Von Ante Porters?
Ja, der lange Zeit bei BlackRock und dann ein bisschen sozusagen ins Hintertreffen geraten sind, wegen BlackRock, aber das stört heute überhaupt niemand mehr.
Ja, deshalb sagen wir auch, wo immer wir auftreten, welche Verbindungen zwischen Politikern oder Staatssekretären sind ja oft auch auf der hintergeordneten Ebene die Berater, wo kommen sie her, wo haben sie ihr Handwerkszeug gelernt, wo haben sie die Denkweise gelernt. Ja. Heißt nicht automatisch, dass sie die übernehmen müssen, aber die Gefahr besteht doch, dass sozusagen das in ihre Denkweise eingegangen ist und sich so verhalten. Aber ich würde nochmal zu BCC vielleicht nochmal das Abrunden, das Bild, und sagen, wir können mit unseren Kräften nicht alles Mögliche machen, aber das, was wir machen, versuchen wir gut zu machen. Und das ist einmal im Jahr nach der Mitgliederversammlung eine Fachtagung zu machen. Das ist jetzt dieses Mal der Samstag, ist ein bisschen spät, normal sind wir im Sommer. Und wir machen Presseerklärung und wir machen ein Info. Da kann Rainer vielleicht noch was dazu zu sagen. Ein regelmäßiges Info als Beilage in einer anderen Zeitschrift zwar, aber immerhin ein regelmäßiges Info. Wir haben eine Homepage und wir haben die Matineen, die einmal im Monat stattfinden. Das ist immerhin für einen Verein unserer Größenordnung dann doch schon mehr als nichts.
Ja, vor allem also die Öffentlichkeit aufzuklären über genau diese Sachen, das ist so wichtig. Also ich bin jetzt wirklich gerade mal froh, dass ich diese Radiosendung habe, damit ich das jetzt sozusagen euch einladen kann, um das einfach mal in Frankfurt und Umgebung den Leuten klar zu machen, dass Leute an diesen Aufgaben da immer. Aber dann gehen wir am besten richtig jetzt mal auf die Fachtagung ein. Also am Samstag, ich mache einen Musiktitel und dann erklärt ihr mal, worum es am Samstag geht und wer alles eingeladen ist. Auf jeden Fall die.
Ich dachte, ich könnte noch kurz was zu der angesprochenen Zeitschrift des Vereins sagen.
Ja, gut.
Die ist kurz nach Gründung auch gegründet worden, heißt Big Business Crime. Und bis 2018 ist sie als Printausgabe erschienen.
Ja.
Danach Internetausgabe auf der Homepage des Vereins www.businesscrime.de. Und wie Herbert Storn schon sagte, wir haben eine 8-seitige Beilage alle Vierteljahre in der Zeitschrift Stichwort Bayer. Das ist die Zeitschrift eines jahrzehntelang bestehenden Vereins, Koordination gegen Bayer gefahren, eine sehr aktive, sehr kritische Initiative, ausgehend von Beschäftigten des Bayer-Konzerns und drumherum, ja, die eine sehr, sehr sinnvolle und kritische Arbeit machen in Bezug auf diesen Pharma-Riesen und seine Geschäfte.
Ja.
Nehmen wir das Beispiel Glyphosat, diesen gesundheitsschädlichen Unkrautvernichter. Da haben sie eine ewige Kampagne. Bisher leider ohne Erfolg, weil die Genehmigung wird immer wieder verlängert, auch in der EU. Ja, nur mal als ein Beispiel. Dann die angesprochenen Matineen laufen seit 2006, inzwischen auch über 200 Matineen zwischen Kunstgesellschaft und Business Crime Control. Und da haben wir die verschiedensten Themen. Wir haben auch manchmal prominente Gäste, ehemalige hessische Minister waren schon mal da. Armin Klaus, Ludwig von Friedeburg. Und wir haben uns so schwerpunktmäßig auch mit der Rechtsentwicklung in der Bundesrepublik befasst, Rassismus, neue Rechte und so weiter. Eine Sache will ich kurz noch hervorheben, Business Crime Control und Kunstgesellschaft waren sehr aktiv bei der Veränderung des Cross-Border Leasing. Vor 20 Jahren, da war der Plan, die Frankfurter U-Bahn zu verticken an irgendwelche Steuersparer.
Da habe ich viele Sendungen drüber gemacht.
Genau, ne? Da erinnerst du dich noch gut dran.
Ja.
Und es gab dann ausgehend von der GW in anderen Gruppen eine Bürgerbegehren. Und Hansi und ich, wir haben dann irgendwie eine Promi-Initiative noch gegründet, also von der Kunstgesellschaft Business Crime Control mit Schriftstellern, Wissenschaftlern, um als die Kampagne schon lief, ja, noch einen Schub zu geben, der auch irgendwie, glaube ich, gewirkt hat. Es ging so weit, dass die Grünen, die leider auch dafür waren, wie CDU natürlich und FDP, dann umkippten, Gott sei Dank. Und also SPD war von vornherein dagegen und dann lief das Ganze, Gott sei Dank nicht. Ja. Andere Kommunen, die es gemacht haben, haben irre Schäden dann erlitten.
Ja. Na, ich habe auch mal da eine Sendung gemacht. Ja. Was für Schäden sind uns sozusagen erspart? spart geblieben, weil wir Frankfurter das geschafft haben, ja, den Verkauf unserer U-Bahn. Ja. Also so ein Unsinn. Vor allem, es beruhte auf Steuerhinterziehung in den USA, das ganze Geschäftsmodell.
Genau. Ne? Delaware, die Steueroase in den
USA. Ja. Also man kann doch nicht staatliche oder städtische, kommunale Finanzstrategien auf Steuerhinterziehung in US-Staaten bauen. Das war unmöglich. Unglaublich. Ja, unglaublich. Ja, genau. Aber wir haben es verhindert. Also das haben wir schon mal geschafft.
Naja, es waren 40.000 Unterschriften.
Ja.
Also die erste Stufe von Bürgerbegehren wurde erreicht, musste aber nicht durchgeführt werden, weil die Grünen dann abgesprungen sind, auf Druck ihrer Basis wiederum, muss man heute auch dazu sagen.
Ja.
Und damit gab es keine Mehrheit mehr. Aber ich meine, die Tatsache, dass sowas überhaupt möglich ist, zeigt doch das, was ich vorhin gesagt habe, wie verantwortliche Politiker mit den Strukturen umgehen.
Ja. Nee, das ist so, jetzt machen wir eine Pause und dann reden wir weiter.
Ja, das ist.
Holla, jetzt geht's weiter im Gallusfenster, der große Steuerraub, haben wir gedacht, sollte die Sendung genannt werden. Zu Gast sind Herbert Storm, er ist Vorsitzender von Business Crime Control und er hat die Gründung vorgestellt und das aktive Vereinsleben und Rainer Diederich, er ist Vorsitzender der Kunstgesellschaft, die gemeinsam, er ist auch Mitglied von Business Crime Control und er macht mit der Kunstgesellschaft macht er gemeinsame Veranstaltungen, Matineen immer. So, jetzt kommen wir zum Samstag. Was passiert in dieser Fachtagung von 13 bis 16 Uhr? Ja,
ich hoffe viel in kurzer Zeit, weil wir haben netto in etwa 2 Stunden Zeit, die wir mit ihr verbringen.
Mit ihr, wer ist ihr?
Ihr ist eine Oberstaatsanwältin, die über 10 Jahre zur Aufklärung dieser Cum-Ex-Fälle, dieser Betrügereien, wo also Banken und Einzelpersonen sich Gelder holen, die sie nie gezahlt haben. Und zwar über Absprachen, über ein kompliziertes Geflecht von Firmen. Und die dazu zum Beispiel über ein Jahr vorbereitet hat, eine Durchsuchung in mehreren europäischen Ländern mit Staatsanwälten. Alles Dinge, die man geheim vorbereiten musste und die ein ungeheures Maß an Mut erfordern. Ich habe mich sowieso gefragt, und das würde ich Sie auch fragen, die Frau Brohilker, ne, ob sie bedroht worden ist, ob sie nur gemobbt worden ist oder beides, oder ob sie darüber nicht reden will. Könnte auch sein. Sie ist ja immerhin noch, auch wenn sie aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet, immer noch zu einer gewissen Verschwiegenheit verpflichtet. Und das würde ich dann auch verstehen. Aber trotzdem wäre ich sehr daran interessiert, wie es ihr auch ergangen ist.
Ja, ja, aber wenn ein Politiker oder ein Geschäftsmann oder ein Staatsanwalt bedroht worden ist, das kann man doch sagen, das ist doch öffentlich, das muss doch nicht verheimlicht werden, oder? Muss das verheimlicht werden? Kann man das verheimlichen?
Ich rede ein bisschen aus Erfahrung und sage, ich würde ihr das überlassen, was sie sozusagen aus ihrem Tätigkeitsbereich berichtet. Neugierig bin ich wie ein Flitzebogen, weil ich mich mit der Materie befasse, weil ich mir das vorstellen kann und weil wir im letzten Jahr die Frau Orts hatten, Birgit Orts, eine Steuerfahnderin aus Düsseldorf, die zum Beispiel, die sehr, sehr unerschrockenen Eindruck gemacht hat, aber berichtet hat, dass ihr Auto mindestens mit einem Brandsatz versehen worden war. Also solche Sachen wurden schon berichtet und sind auch vorstellbar.
Das kam jetzt aber von echten Kriminellen in dem Bereich, den die da untersucht haben, also Wirtschaftskriminalität. Das ist übrigens eine Bestseller-Autorin, die Birgit Orts, die hat ein sehr bekanntes Buch geschrieben über ihre Erfahrungen im Dienst. Aber ich meine, Bedrohung kann man so und so sehen. Wir haben in der letzten Beilage von Business Crime Control zu Stichwort Bayer haben wir am Anfang einen Artikel, Justizaffäre um die ehemalige Cum-Ex-Ermittlerin. Da steht drin, wie jetzt nachträglich versucht wird, an ihrem Ruf, ihren Ruf in Zweifel zu ziehen. Ne? Mhm. Es gibt ja auch indirekte, also Bedrohung muss ja nicht unbedingt so sein wie bei Frau Orts. Also es gibt indirekte Vorgänge, ne?
Ja, ja. Also man kennt das von Italien, Mafia. Mhm. Ne? Also da gab es ja auch Falcone und sonst was. Da gibt es dann Morde an Staatsanwälten und so. Das kennt man in Deutschland nicht.
Also Malta ist auch bekannt, wo Ermittler sozusagen mit einer Autobombe hingerichtet worden sind. Aber Deutschland jetzt vorrangig nicht. Aber die Frau Borelke hat immerhin eine Anzeige von Olearius. Olearius ist der Warburg-Banker aus Hamburg, dessen Verfahren vor Gericht eingestellt worden ist. Das heißt, er ist weder verurteilt worden noch freigesprochen. Mhm. Wegen weil er gesundheitlich nicht in der Lage sei, einem Gerichtsverfahren beizuwohnen. Und postwendend rächt er sich damit, dass er sagt, sie habe einen Kronzeugen benutzt, wieder besseres Wissen, der nicht das hergibt, was er verspricht.
Also er kann nicht angeklagt werden, aber prozessieren kann er schon.
Das kann er schon.
Ja, das sind natürlich seine Anwälte, die machen das für ihn.
Nein, aber ich weiß ja nicht, warum, wenn jemand angeklagt ist und gesundheitlich nicht auf der Höhe ist, der wird doch von Anwälten vertreten. Also der muss doch nicht dann gesundheitlich da im
Dazu Bestand. Mache ich mal keinen Kommentar. Es ist, wie es ist. Jedenfalls werden wir einiges sicher berichtet bekommen. Ich habe jedenfalls großen Respekt vor der Frau. Und wir werden dann natürlich auch Fragen stellen, wie die, die wir vorhin schon angeschnitten hatten. Die Frage, liegt es daran, dass es so schwierig ist, Steuerhinterziehung aufzuklären, Steuerbetrug aufzuklären, weil es Teil der Wirtschaftsförderung bei uns ist? Ist sozusagen der Staat immer in der Zwickmühle, das zu verhindern, was er eigentlich tun sollte? Solche Fragen.
Ich meine, wir wollen ja also wirtschaftliches Handeln in einem gesetzlichen Rahmen und da kann man ja schon fördern, die Wirtschaft, da muss ja nichts irgendwie Illegales gemacht werden. Ich meine, VW, was dann die Motoren irgendwie trickst, das ist ja in den USA immer noch am Kochen und so, das macht man halt nicht. Wenn das Gesetz ist, das halt so und so viel Ausstoß nur macht, und dann sagt man, okay, wenn ich auf dem Prüfstand bin, dann erkennt es die Software, weil da irgendwie ein Stecker eingesteckt worden ist und dann verhält sich das super normal. Und auf der Autobahn, wenn kein Stecker eingesteckt ist, pustet da die Schadstoffe raus. Ist eigentlich nicht das, was man von einem seriösen Autobauer erwarten dürfte. Und so Sachen müssen aufgeklärt werden und die müssen auch zur Anklage gebracht werden und die müssen auch irgendwie abgeurteilt werden. Also ich meine, als normaler Bürger dieses Landes erwarte ich das von dem politischen System.
Naja, jetzt kennst du ja so. Ja, also, es hat lange Jahre gedauert, bis Cum-Ex überhaupt als krimineller Akt verstanden wurde.
Ja.
Das hat ganz lange gedauert. Das wurde als legale Ausnutzung von Unklarheiten und Widersprüchen in der Steuergesetzgebung lange gesehen und auch von Experten so beschrieben. Das haben wir übrigens, wir haben schon 2017 haben wir schon in Big Business Crime einen ersten Artikel zu Cum-Ex gehabt und da war der erste Untersuchungsausschuss auch damals zu den ganzen Vorgängen. Es hat sehr lange gedauert, da wird Frau Prohilger sicherlich auch mal erzählen, diese ganze Geschichte. Und sie meint ja, dass das heute sogar noch in irgendeiner Form weitergeht. Und dass es Sachen gibt wie Cum-Cum, wir können das jetzt gar nicht erklären, die Sachen sind sehr komplex, die noch viel größeren Milliardenschaden gemacht haben und auch nicht aufgeklärt wurden bisher. Es gibt ja auch viele, viele Verfahren, die noch lange nicht beendet sind.
Ja.
Wir müssen vielleicht auch noch mal sagen, warum hat sie eigentlich aufgehört als Staatsanwältin? Dazu hat sie auch eine Erklärung, dass sie das Gefühl hat, dass die Sache doch nicht genügend unterstützt wird. Ja.
Ja, aber muss man dann das Handtuch werfen?
Also naja, das müssen wir sie auch mal fragen. Wir werden sie mal fragen, welche Gründe sie wirklich hatte. Sie verspricht sich jetzt, indem sie zur Bürgerinitiative Finanzwende eine sehr doch ziemlich bedeutenden, größeren NGO gegangen ist, verspricht sich mehr Wirksamkeit um die Sache voranzutreiben auf einer politischen Ebene.
Ja.
Mhm. Ne? Bürgerinitiative Finanzwende, da sind ehemalige Minister, da ist der Walter Borjans zum Beispiel, mhm, Ex-Finanzminister von Nordrhein-Westfalen mit drin, mhm, der damals die Steuer-CD angekauft hat, ne, gegen, mhm, den heftigen Widerstand in der Öffentlichkeit, also, mhm, in der veröffentlichten Meinung. Und wird sie uns da wahrscheinlich erklären nochmal. Mhm. Ne?
Naja, sie hat ja gesagt, sie wollte nicht mehr wie der Arzt einen einzelnen Fall behandeln, sondern sie wollte die Struktur sozusagen der Krankheit, ja, ermitteln,
ja,
und dann strukturell dagegen vorgehen. So sinngemäß, mhm, hat sie das gesagt. Mhm. Und das wird ein zentraler Satz sein. Das ist überhaupt die Grundlage, auf die wir am Samstag zu sprechen kommen werden, wie das aussehen könnte. Ich habe auch vorhin, wir haben nicht gelächelt, als Sie das vorgetragen haben, ja, sondern ich war nur ein bisschen ratlos über die Antwort, weil mir so viele Fälle einfallen. Und der Rainer Diederichs hat es ja gerade gesagt, ne? Es ist nicht nur ein langer Zeitraum, bis das aufgeklärt wird, sondern waren sehr viele informiert darüber und, ja, sie haben nichts gemacht. Ich meine, wir haben einen Bundeskanzler noch immer, der sich nicht erinnern kann, ob er dabei behilflich war und wenn ja, wie. Mhm. Das ist die Tatsache. Und das noch Schlimmere ist, und das werden wir Sie auch befragen, wie wir dazu kommen, zu einer Kultur, dass Whistleblower oder Kritiker generell, Kritiker an unsauberen Verfahren, an unrechtmäßigen Verfahren, an Sachen, die uns allen nicht gefallen, die uns schaden, dass diese Kritiker mal in den Stand erhoben werden, wo man zu ihnen hochblickt, wo man sagt, das sind Leute, die wir unterstützen müssen,
ja,
und nicht Leute, die wir verfolgen. Bei, mhm, Wirecard war es genauso. Die kritisiert haben, wurden verfolgt mit Anzeigen. Und dass die Frau Brohilker jetzt eine Anzeige von Olearis, haben wir ja schon gerade gesagt, mhm, das ist ungeheuerlich. Das, ja, ist ungeheuerlich. Sie haben es selber ja gesagt, ne? Er ist nicht prozessfähig, aber zum Prozessieren ist er in der Lage.
Ja, also ja, das ist unlogisch.
Ja, es wird spannend.
Ja.
Und also, wir müssen das alles in 2 Stunden reinpacken. Also man kann nur sagen, Leute kommt und zeigt, dass es wichtig ist. Und solche, ja, Leute wie Brohilker Unterstützung kriegen.
Ja, also ich denke auch, ich meine, das ergibt schon einen gewissen Sinn, dass sie mehr an die Struktur rangehen will. Und das kann sie in der NGO vielleicht wirklich besser. Und wir müssten diese NGOs dann wirklich Unterstützung in den Forderungen und auch Druck auf die Politik, die Gesetzgebung, Legislative, mhm, ausüben, dass da ein paar Paragraphen reingebaut werden, die es schwerer machen. Ne? Also gut.
Also das jüngste Beispiel war eine Unterschriftenkampagne mit, ich weiß nicht, ein paar hunderttausend Unterschriften zu einem Sachverhalt, einem Tatbestand, wo ich sagen würde, normalerweise, das interessiert niemand. Wen interessieren Aufbewahrungsfristen für Bücher, Zahlungen und Belege?
Mhm.
Die wurden nämlich von 10 auf 8 Jahre verkürzt. Das heißt, die Belege, die Steuerfahnder brauchen, die Leute wie Brohilker in ihrer vorherigen Tätigkeit brauchen,
ja,
die finden sie nicht mehr, weil die jetzt legal vernichtet werden durften. Das nennt sich Bürokratieabbaugesetz. Mhm. Und dem, ja, wurde vor kurzer Zeit zugestimmt. Und dagegen hat Finanzwende in relativ kurzer Zeit, bis zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens, war der Zeithorizont ja gegeben, Reklame gemacht und relativ viele Unterschriften eingesammelt, weil sie gezeigt haben, wie widersprüchlich Politik ist.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob man in Einzelheiten gehen soll, aber ich sag mal, wie kommt sowas, dass Politiker, die sogar wieder besseres Wissen, dem zustimmen? Wieso stimmen sie dem zu? Weil diese Geschichten in große Pakete gepackt sind, in Gesetzespakete mit 170 Seiten, mit vielen Tatbeständen.
Ja.
Und das ist nur einer davon.
Weil Bürokratieabbau heißt, die jetzige Verfahrensweisen in irgendeiner Form verschlanken. Mhm. Wenn ich Akten in Keller tue und sie 8 Jahre aufbewahre oder 10 Jahre, das ist doch kein Bürokratieabbau. Das ist ein ein Dokumentationsabbau. Das heißt, Drübergewicht, vorbei, nicht mehr beweisbar. Also da stimme ich jetzt wirklich der Unterschriftensammlung auf jeden Fall zu. Das hat mit Bürokratieabbau nichts zu tun, sondern das hat mit Verschleierung mehr zu tun.
Ja, so wie früher der Schredder, ne? Wo man Akten vernichtet hat.
Ja, genau.
Und dann lügt man noch dazu und sagt, diese Verkürzung der Frist um 2 Jahre, die brächte 600 Millionen Euro.
600 Millionen Euro? Ja,
die Zahl wurde auch noch in die Welt gesetzt.
Ja, wegen Lagerkosten oder was. Ja. Also wenn die lagern, dann muss ja keiner dran gehen. Also weil Lagerräume gemietet werden müssen oder was. Also gut. Ich habe Akten vom Gallus-Theater länger aufgehoben, weil das für mich ein Dokument ist, weil ich da die Geschichte auch nachvollziehen kann.
Ne? Sollen wir noch auf mehr Sachen, Punkte eingehen oder kommt noch Musik dazwischen?
Ja, ich gucke auf die Uhr. Vielleicht lassen wir die Musik. Und,
okay, ein Punkt, den ich auch fragen würde. Wir hatten auch ausgegebenen Anlass natürlich, ist die Frage, weshalb werden Vorschläge, die zur Verhinderung solcher Geschäfte auf dem Tisch liegen, nicht umgesetzt? Wir hatten auf einer unserer letzten Fachtagungen auch den Professor Jarras da. Mhm. Jarras hat übrigens zusammen mit dem Vorsitzenden von Finanzwende, Gerhard Schick, ein Gutachten erstellt und Vorschläge gemacht, wie man es sehr einfach und Bürokratie sozusagen hemmend, überwindend lösen könnte. Es geht ja immer um die Ausstellung der Steuerbescheinigung von den Kreditinstituten. Mhm. Und es ist die Frage, ohne die jetzt im Einzelnen ausführen zu müssen, es gibt die Vorschläge, liegen auf dem Tisch, sie stellen keine Verkomplizierung dar, sie stellen keinen großen Mehraufwand dar für die beteiligten Kreditinstitute, für die Betroffenen und für den Staat. Warum werden sie nicht umgesetzt? Und welche Schlussfolgerungen müssen wir daraus wieder ziehen, dass das nicht umgesetzt wird?
Ja. Ja. Gut.
Das ist vielleicht jetzt eine Fachfrage.
Oh Mann.
Naja gut, wir können es auch popularisieren. Die Grundfrage, die dahinter noch steht, ist natürlich die, dass sich die meisten Menschen über dieses Thema, worüber wir uns jetzt unterhalten, überhaupt nicht auseinandersetzen. Sie haben auch keine Ahnung im Detail. Ne?
Ja, ich
auch
nicht.
Da hänge ich mich lieber gar nicht rein, anstatt dass sie auch empört sein können, wenn sie nicht alles wissen.
Nein, ich denke jetzt mal, ich bin auch kein Fachmann. Ne? Also deswegen brauchen wir Experten und auch Expertenvereine, die sich um dieses Spezialproblem, was nicht so einfach ist, kümmern. Und dann müssen wir als Bürger hier, liebe Zuhörer, wir müssen die einfach unterstützen. Also so sehe ich, das ist eine gute Sache. Das wollen wir alles, dass hier keine Wirtschaftsverbrechen irgendwie begangen werden können in unserem Staat. Ne? Unterstützen wir aber die Vereine und die Personen, die sich als Fachleute damit befassen und Vorschläge machen.
Man müsste auch immer die Verbindung zu den aktuell diskutierten Problemen herstellen. Ne? Hätte man nicht diesen Milliardenbetrug Cum-Ex und Cum-Cum, der noch überhaupt nicht aufgearbeitet ist, dann hätte man die ganze Sache mit der Schuldenbremse gar nicht, ne? Dann wäre ja genug Geld in der Staatskasse für dieses oder jenes, mal abgesehen von den anderen Verteilungsfragen. Also dass es keine Vermögensteuer gibt in dem Land und keine zureichende Erbschaftssteuer. Es ist ja inzwischen so weit, dass Kabarettsendungen wie die sonst ja ziemlich karlauerige Heute-Show letzthin mal die Leute aufklären wollen, mit Recht, über ein paar Grundtatsachen. Also die Verbindung müsste auch immer hergestellt werden zwischen richtig kriminellen Aktionen zur Steuerverkürzung und Steuervermeidung und den anderen Verteilungsfragen oder den Steuerfragen allgemein.
Ja, dass im Irland, dass sämtliche Amazon und sonst was, die sind alle in Irland ansässig und bearbeiten von dort aus den europäischen Kontinent.
Steuerverkürzung, vollkommen legal.
Ja.
Das vertreten wir ja auch, das ist keine abstrakte Grenze zwischen legaler Wirtschaft und illegaler Wirtschaft. Mhm. Da gibt es Überschneidungen oder gerade das Beispiel, was du sagst, gibt es formal legale Sachen, die wir aber als nicht legitim
wahrscheinlich sehen würden. Ich finde, dass da, wo das Geld verdient wird, weil die Bürger Deutschland bestellen jetzt bei Amazon zum Beispiel, dann muss auch der Verdienst von Amazon in Deutschland bleiben und darf nicht irgendwie verkürzt ein Teil davon in Irland bleiben. Die haben ja gar keinen Umsatz in Irland. Ja. Ne? Und deswegen muss irgendwie nicht der Sitz des Unternehmens die Steuerpflicht auslösen, sondern die Erwirtschaftung des Gewinns, die muss zur Steuer, also da müsste Irland an Deutschland die Steuern überweisen. Wir sagen, nee, ist zu wenig, weil unsere Steuern sind ein bisschen höher. Dann würde es weniger attraktiv werden, in Irland einen Sitz zu haben.
Na? Ich würde noch was sagen zu Ihrem Punkt, ich bin kein Experte.
Ja.
Ich würde die Leute und die Zuschauer, Zuhörer und diejenigen, die kommen am Samstag, ermuntern, dass sie etwas aus ihrem normalen Bewusstsein, auch wenn sie keine Experten sind, beurteilen. Zum Beispiel lässt sich sehr einfach beurteilen, dass Menschen, Firmen oder Einzelpersonen, die keine Steuern zahlen und die wissen, dass ihnen das nicht zusteht, es so organisieren, dass sie widerrechtlich trotzdem Steuergelder kriegen. Dazu braucht man kein Experte sein. Experte muss man nur sein, wenn man es vor Gericht beweisen muss. Frau Borhelker musste Expertin sein. Andere müssen Experten sein, die Juristen, die Richter müssen Experten sein. Aber die normalen Menschen können sich zu Recht darüber aufregen und sie sollten ihrer Empörung auch Luft machen.
Ja, und ich kann ja bei einer Unterschriftensammlung. Ja. Nein, ich meine nur, ich habe genug zu tun. Ich kann mich nicht um dieses Problem kümmern. Wir müssen da arbeitsteilig vorgehen. Es muss Fachleute geben, die mir sagen, hier, da wird Steuerhinterziehung en masse gemacht, das geht nicht. Das möchte ich auch nicht. Ne? Ich muss meine Steuern ja auch bezahlen. Ne? Und tu das auch. Und da erwarte ich natürlich, dass diese Gewinne, also wieso kann Elon Musk so reich werden, weil er zu wenig Steuern für das, was er eingenommen hat, macht. Das heißt, er verdient an der Öffentlichkeit, an der Gesellschaft, an der amerikanischen Gesellschaft. Da muss die amerikanische Gesellschaft ein bisschen mehr Anteil davon haben, weil die stellen ja auch die ganze Infrastruktur und so. Mhm. Ne? Und
zu Musk könnte man auch noch viel sagen.
Ja, gut. ich weiß nicht, wollen wir noch einen Musiktitel machen, aber dann haben wir nicht mehr viel Zeit.
Wie viel Zeit haben wir noch?
Wir haben hier, könnt ihr hier sehen, noch 11 Minuten. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, willst du noch? Oder wir machen einen Musiktitel. Ja. Ach, ich würde jetzt doch mal diese Musik noch mal abkappen, weil wir haben nicht mehr so lange Zeit. Der große Steuerraub, so haben wir die Sendung genannt. Es geht um eine Veranstaltung am kommenden Samstag, den 9. November, von 13 bis 16 Uhr im Dominikanerkloster. So, jetzt müsst ihr noch mal weitere Informationen geben. Wo kann man zum Beispiel im Internet das noch mal nachlesen? Oder jetzt mal vorm Samstag sich mal lesen und vielleicht sich dann entscheiden, ja, da gehe ich hin.
Nun ja, man kann auf die Homepage des Vereins Business Crime Control gehen, www.businesscrime.de. Dort findet man nochmal die Basisinformationen und findet auch auf der Homepage natürlich dann rechts den Teil Big Business Crime mit etlichen Artikeln, wenn man sie suchen kann, zu Frau Borhelker, zum Fall Borhelker, zum Fall Cum-Ex, kann man da auch lesen. Und wir finden, dass es eine sehr wichtige Veranstaltung ist, weil Frau Borhelker, soweit ich weiß, zum ersten Mal in Frankfurt dann sein wird. Man kann sie persönlich erleben. Man kann auch seine Fragen stellen und das ist dann doch mehr, als wenn man sie nur im Fernsehen sieht, wo sie schon bei etlichen Dokumentationen natürlich inzwischen zu hören war oder im Internet, wo es natürlich auch eine ganze Reihe von Podcasts oder Sachen von ihr und mit ihr gibt. Ne?
Sag mir nochmal Business Crime Control, die Homepage. Erstmal Business, Englisch.
Business Crime, Business, ohne Trennungszeichen.
Direkt da dran oder mit einem Minus?
Punkt. Das geht automatisch dann, wenn
man es eingibt. Also businesscrime.de.
.de, also ja. Also aber wenn man jetzt www direkt angeht, da kommt kein Minus dazwischen,
Oder? Nein, es kommt kein Trennungszeichen.
Okay,
kommt sofort auf den Suchmasken. Ne?
Ja, gut.
Okay. Wir haben auch einen Wikipedia-Eintrag, der auch nochmal Informationen bringt zur Geschichte des Vereins.
Ja.
Und zu den jetzigen Leuten, die dran sind, die mitmachen.
Mhm.
Ja.
Kann man irgendeinen Text lesen über die kommende Veranstaltung am Samstag?
Ja, eigentlich im Moment nur das, was also die Basisinformationen sind und die Ansätze von uns. Es ist dann der Ablauf natürlich drin, zwei Teile. Steuerraub zu verfolgen ist in Deutschland eine schwierige Angelegenheit. Und der zweite Teil, warum Demokratie und Rechtsstaat gefährdet sind und was zu tun wäre.
Ja, ja. Mhm.
Sie sind gefährdet, nicht nur durch die horrende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen. Mhm. Heute gerade ein Artikel in der Rundschau wieder, dass das auch Demokratie gefährdet in sich, ja. Aber dann kriminelle Machenschaften gefährden die Demokratie ganz besonders. Ja.
Ja.
Dann wird halt nochmal gesagt, was unser Ansatz ist. Zwei Aspekte stehen bei uns im Vordergrund. Die wirtschafts- und rechtsstrukturellen Möglichkeiten zur Rechtsumgehung, was es da alles gibt. Herbert Storn hat ja vorhin schon einiges auch dazu gesagt. Und die Idee der Wirtschaftsdemokratie als alternative Möglichkeit.
Mhm.
Ja.
Was eine Wirtschaftsdemokratie?
Wirtschaftsdemokratie ist ein Begriff aus den 20er Jahren von einem sozialdemokratischen Theoretiker namens Fritz Tarnow. Zum ersten Mal so richtig beschrieben worden.
Mhm.
Heute nicht mehr ganz so im Gebrauch vielleicht, aber es geht schlicht darum, ja, es geht um Kontrolle von unten. Es geht um das, was Herbert Storn vorhin gesagt hat, dass Whistleblower geschützt sind, die interner berichten, die sie für problematisch halten, für gefährlich oder gar für kriminell.
Aber gab es da nicht jetzt ein Gesetz, das das erleichtert?
Es ist gesetzlich, es ist irgendwas passiert. Ja. Ob das ausreichend ist, kann ich im Moment jetzt nicht
immerhin
sagen.
Immerhin, also es geht in Richtung.
Von der Praxis nicht. Nochmal in Ergänzung, Politik lebt davon, dass sie nicht nur im digitalen Raum passiert, da passiert schon zu viel, sondern auch sie lebt von Menschen. Whistleblower sind Menschen und wir wissen, was mit Whistleblowern angestellt wird. Wir haben die Steuerfahnder schon erwähnt, die hessischen, die vier, ne? Von denen übrigens ein oder zwei vielleicht sogar da sein werden bei der Veranstaltung, was die natürlich immens bereichern wird. Von daher kann ich nur sagen, nutzt die Gelegenheit, live und lebendig eine Frau zu sehen, die nicht alle Tage nach Frankfurt kommt, obwohl Frankfurt ja die neue Überwachungsbehörde Geldüberwachungsbehörde bekommt, sondern und sich mit ihr auseinanderzusetzen über Möglichkeiten, diese Zustände zu überwinden.
Mhm.
Und dazu werden wir auch natürlich das Publikum einladen, auch Fragen zu stellen. Das ist ja klar.
Ja, weil angesichts der weltweiten Zustände finde ich es ganz wichtig, dass wir Deutschland demokratischer machen. Ne, als es jetzt, was ich heute gehört habe, dass wir unser Leben, das unserer Kinder, ich denke da jetzt wirklich viel an meine Tochter, dass wir das erhalten, was wir eigentlich in dieser Friedenszeit nach dem Zweiten Weltkrieg gehabt haben. Ne? Und wir müssen schauen, dass da keine düsteren Zeiten auftreten, weil wenn jetzt mal rechte Kräfte das machen, da erfährt man gar nichts mehr. Jetzt haben wir noch die Zeit und die Möglichkeit, Sachen zu verändern. Und die müssen wir, also ich sehe es so jetzt, wenn ich auf die amerikanische Wahl, dann wir müssen wirklich uns stärken, die Demokratie stärken, dass das nicht kippen kann.
Hier,
ne? Gut, ich sehe auf die Uhr. Die Zeit ist abgelaufen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Es hat mich jetzt zusätzlich aufgeregt heute.
Herzlichen Dank für die Gelegenheit.
Ja, das ist mir ein großes Anliegen und ich bitte Sie,
Wir sind ja immer noch Optimisten. Ne?
Ich weiß nicht, ich hoffe, wenn ich weiß, wie die Wahl ausgegangen ist, vielleicht, wenn Harris gewinnt, bin ich noch ein bisschen optimistisch. Und also von daher, liebe Zuhörer, wenn Sie nichts zu tun haben am Samstag, gehen Sie dahin und unterstützen Sie die Leute. Ich werde versuchen, ich weiß nicht, was wir haben, weil ich habe laufend was im Theater, aber ich werde dann auch wahrscheinlich hinkommen. Ne? Also, tschüss, bis nächste Woche zur gleichen Zeit.